time out.
Ladies and gentlemen, the original.
Hallo, hallo und willkommen zum All Ball Podcast. Eure All Ball Podcast Crew ist wie immer am Start und meldet sich zurück zu einer neuen Woche. Wie immer an den Mikrofonen ist zum einen der Phil.
Hallihallo.
Und ich bin auch mit dabei, ich bin der Rob. Und wie ihr schon am Titel dieser Episode seht, wir draften mal wieder. Es ist mal wieder Draftzeit. Und wir haben uns diesmal was, was Lustiges ausgedacht, was wir auch nicht so fürchterlich ernst nehmen. Es ist eher was, für die Unterhaltung. Und zwar draften wir Spieler, von denen wir glauben, dass sie nicht aussehen wie der prototypische Basketballer. Oder die das Aussehen des prototypischen Basketballers so sehr verändert haben, dass man sich heutzutage vielleicht nichts mehr dabei denkt, aber vielleicht damals war es irgendwie crazy. Also da gibt's ein paar Beispiele. Wir erklären das dann natürlich. Und da wollen wir jetzt mal einfach mit diesem Thema starten.
Genau, und nur weil du es auch gerade gesagt hast, das sollten bitte sich auch die Hörer zu Herzen nehmen, dass das hier nicht bierernst ist und wir wollen da jetzt auch kein Racial Profiling oder so draus machen, weil die Gefahr läuft man schnell, logischerweise, dass man da sehr weiß wird in dem Fall. Schauen wir mal, ich habe versucht, so divers wie möglich zu bleiben. Genau. Und
hast du DIE ja, hast du versucht, oder?
Ja, so ein bisschen. wir kamen ja drauf nochmal, weil wir ja vor allem diesen einen Moment mal hatten vor ein paar Jahren in Paris eben und wir uns angeguckt haben und dachten so, Luka Doncic, wenn der ein Kopf kleiner wäre, wird kein Mensch glauben, dass er Basketballprofi ist, so wie er daherkommt. So zu dem Zeitpunkt sehr undefiniert, keine Athletik ausgestrahlt, so, sondern ja fast so ein bisschen teigig, wenn man das so ausdrücken darf. Und deswegen haben wir uns gedacht, nachdem wir da immer irgendwelche random Sachen draften, wäre das doch mal ein ganz gutes Thema, ne?
Ja. Also, ich glaube, beim letzten Draft hatte ich den Nummer 1 Pick, deswegen darfst du jetzt.
Genau. Nur nochmal, wir machen All-Time.
Wir machen Players, All-Time. Okay? Genau, wir machen eine Starting Five.
Yes, genau.
Also positionsabhängig plus ein Sixth Man.
Yes, genau.
Gut, also
passt. Okay. Ich habe mir diverse Optionen aufgeschrieben, wir uns da gegenseitig die Picks nehmen.
Ja.
Und ich fange an mit einem, da bin ich jetzt ehrlich, auf den bin ich heute gestoßen in meiner Recherche. Den hatte ich so vorher nicht parat. Ich habe so ein paar so klassische Spieler, wo nur ein bisschen Kontext. Ich habe natürlich ein paar so im Kopf gehabt, wo ich so dachte, Alter, safe, nehme ich den gleich. Wobei ich dann teilweise sagen muss, hoppla, die hatte ich irgendwie ein bisschen falsch abgespeichert.
Mhm.
Also klassisches Beispiel, allein der Name und die verrückteste Frisur damals war Dwayne Schinzius.
Oh.
Ich hoffe, da nehme ich dir keinen Pick weg.
Nee, aber
und dann dachte ich, Alter, den nehme ich. Aber der Typ war halt riesengroß und sah tatsächlich sehr athletisch aus.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, oh shit, der wird's wohl nicht. Aber über den bin ich dann auf jemand anderen gestoßen. Der bitte dann jetzt googeln, wenn man kein Bild vor Augen hat. Auch ein Center. 2,11 Meter groß, hat in den 80ern gespielt bei den Washington Bullets damals.
Mhm.
Und er hat den Namen Jeff Roland.
Oh,
also
ja.
Also quasi so wie Roland, nur mit U.
Ja.
Und der, wenn nicht 2,11 Meter wäre, also Alter, das waren Bilder, die ich mir da heute angeguckt habe. Der sieht halt aus wie
ein Holzfäller, oder?
Ja, komplett. Also einfach so ein Mustache, so eine, keine Ahnung, so eine 80s-Frisur, so mit Mittelscheitel teilweise, aber dann so, dass das Haupthaar doch gerade so über die Ohren auch noch geht. Also wirklich, selbst in Werbekampagnen, ja, der hat einen Air Force One in Low tatsächlich auf dem Feld auch gespielt. Und auch in Werbekampagnen, da würdest du, wenn der kein Jersey anhätte, weil du siehst ja dann nicht, wie groß er ist, da würdest du nicht drauf kommen, dass dieser mal Basketball gespielt hat oder Basketballer war. Und tatsächlich war der am Anfang seiner Karriere so gut, dass er zweimal All-Star sogar war.
Mhm.
Also da habe ich dann mich so ein bisschen informiert über den. Der sah wirklich vogelwild aus, war, wie gesagt, 2,11 groß, war zweimal All-Star, hat bei den Bullets zusammen mit Rick Mahorn, den kennen wahrscheinlich ein paar mehr Leute, die sogenannten Beef Brothers geformt. Also zwei, ja, Hardcore, quasi Bad Boy-mäßige Spieler, super physisch unterm Korb. Und der hat leider eine sehr kurze Karriere gehabt, weil er so große Probleme mit seinen Füßen hatte, verletzungsbedingt eben, dass er, ich glaube, Ende der 80er schon retired ist und 5 Jahre später, also nach der Verletzung, nach diesen Langzeitschäden, gedacht hat, er versucht es nochmal, kam zurück, also nach 5 Jahren halt auch vogelwild. Deswegen habe ich dann gedacht, ey, den lasse ich safe hier drin, weil es super interessant war. Und dann, und das habe ich noch nie vorher gehört, die Story, dann hat er 92, glaube ich, war das dann, im Boston Garden ist ihm ein Mitarbeiter der Boston Celtics mit so einem Wagen oder so einem Karren hinten in die Hacken reingebrettert. Und dann hat er einen Achillessehnen-Teilabriss oder irgendwas gehabt und das war dann das endgültige Karriereende. Und er hat wohl auch dann danach in Statements gesagt, also tut mir wirklich leid, aber das war auf keinen Fall Zufall. Das muss Absicht sein, weil so fährt einem kein Mensch hinten in die Hacken, wie der mir da reingeballert ist.
Typisch Boston Celtics, sage ich immer wieder als Lakers-Fan.
Genau, und das habe ich mir dann auch gedacht. Ich so, okay, warte mal, Boston Celtics, also wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, was gestanden wäre, so Houston Rockets oder so, dann hätte ich da jetzt nicht gedacht, dass da böses Blut dabei gewesen wäre. Aber Jeff Ruland, vogelwilde Karriere, 2-mal All-Star, 5 Jahre Verletztenpause quasi, also vom Retirement dann wieder zurückgekommen und dann fährt ihm einer von Boston hinten in die Hacken und es ist endgültig aus. Klar, krass. Also den hätte ich gern mal spielen sehen tatsächlich. Muss ich mich nochmal schlau machen. Für alle, die ihn noch nie gehört haben, googelt ihn, sah vogelwild aus. Hat er danach auch so einen komischen Borstenschnitt ohne Koteletten mit Schnurrbart und so. Also wenn der 1,85 Meter gewesen wäre, never ever NBA-Spieler.
Also an alle Audio-Zuhörer, ich blende auch im Video zu jedem Spieler auch ein Bild ein. Also wenn ihr jetzt nur über Audio zuhört, schaut euch das Video an und dann braucht ihr das nicht googeln. Dann habt ihr bei jedem Pick unserer Picks ein Bild dabei.
Genau, deswegen, also da habe ich gleich ein Center. Übrigens nochmal, ne? 2,11 Meter, mein Center steht somit.
Sehr gut. Okay. Genau. Dann picke ich jetzt meinen Power Forward. Und zwar nehme ich einfach den Godfather of sieht nicht aus wie ein Basketballer. Und ich muss Clark Kent persönlich picken. Kurt Rambis.
Ja.
Kurt Rambis, alle die es wissen, also er ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er in den 80ern so aussah wie ein Versicherungsvertreter.
Ja, einfach, ne?
Mit seiner Hornbrille, mit der Frisur, mit den langen Haaren. Es gibt eine lustige Geschichte über ihn. Und zwar James Worthy wurde ja 82 von den Lakers gedraftet und hat diese Geschichte, die erzählt er in jedem Podcast. Und ich schaue mir fast alle Podcasts an von Lakers-Spielern. Die Geschichte erzählt er immer wieder. Aber für alle, die es nicht gehört haben, James Worthy kommt nach seinem Draft zum ersten Practice zu den Lakers. Schaut sich um, ja. War James Worthy ist sehr hoch gepickt worden. Ich glaube, er war Nummer 1 Pick 1982. Ja. Und schaut sich um und sieht Kurt Rambis und sagt, das ist der Starter. Seinen Platz nehme ich 100%. Ja, den kriege ich 100%. Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich bekomme, aber ich bin auf jeden Fall besser als der. Ja, und Kurt Rambis, keine Ahnung, saß halt auf der Ersatzbank, hatte seine Brille auf und er hat ja immer so einen Apparatus angehabt, also so, weiß nicht, so eine Schiene am Arm und so, der sah ja irgendwie aus, als wäre er gerade aus dem Krankenhaus gekommen. Und James Worthy dachte, den Startplatz hat er sicher und dann hat er halt so einen eingeschenkt bekommen im Practice, ne, weil ihm Kurt Rambis dann mal gezeigt hat, was der Unterschied zwischen College und Profi ist. Und Rambis hat so hart gespielt, dass ich glaube, es hat ein Jahr lang gedauert, bis James Worthy dann auch wirklich gestartet ist, weil Kurt Rambis einfach eine Maschine unterm Korb war. Sieht nicht so aus, aber in Sachen hart spielen, fürs Team spielen, scheiß auf die Stats, sondern einfach nur das Winning Play machen und sich halt aufgeben bis zum letzten. Dafür war Kurt Rambis gut Und dabei sah er aus, wie gesagt, wie so ein Versicherungsvertreter. Deswegen musste ich den an Nummer 1 picken. Und wie gesagt, das ist mein Power Forward.
Stark, ja, stabiler Pick. Also, wie vorhin schon gesagt, es ist ein bisschen schwierig tatsächlich, da so divers zu bleiben. Vor allem, also, nein, also das war ja...
Ich weiß 100%, was du meinst.
Du machst dir so Gedanken und die ersten, die dir einfallen, sind erstmal alle weiß. Yes. Oder man macht so automatisch so, oh, Jeremy Lin, weil den gab's, es gab noch nie einen Asiaten mit normaler Körpergröße, quasi so. So halt, ne? Und deswegen, da habe ich echt überlegt, weil was sind die Faktoren, groß, klein, keine Ahnung, Muskeln, keine Muskeln. Und tatsächlich muss ich sagen, ein heutiger Spieler, also ich habe hier 4 verschiedene Möglichkeiten bei Point Guard, ja, aber heute ein Starspieler.
Oh, ich glaube, den habe ich auch.
Da bin ich jetzt gespannt. Ein Starspieler in der NBA, wenn ich nicht wüsste, wer er ist und wenn du ihn außerhalb der NBA einfach auf der Straße siehst, würdest du, glaube ich, niemals darauf kommen, dass Trae Young.
Ja!
dass Trae Young ein NBA-Star ist. Und so ein guter Basketballer. Also der ist ja wirklich krass. So, ich habe den einmal live in der Halle spielen sehen. Also für alle, ich bin jetzt auch kein großer Fan grundsätzlich von dem, aber das ist einer der Spieler, wo man dann bei so einem Live-Spiel kurz erschrickt und denkt so, okay, shit, was geht denn ab? Wie schnell ist der? Wie bewegt er sich? Mit welchem Selbstverständnis macht er das hier alles? Und also wirklich, wenn es so um reine Zocker geht, auf jeden Fall einer der krasseren Spieler der Liga. Aber die Mischung aus relativ klein, schmal, nicht so, ist er auch nicht der klassische Athlet so, also ist ja dann oft der Fall eigentlich in der NBA, dass so auch kleinere Point Guards super explosiv sind. Er ist halt schnell und flink, aber er ist jetzt nicht der große Springer. Und es soll jetzt nicht sagen, jeder kann die Frisur haben, wie er will. aber es sein ist, Look,
es ist viel, seine, es sind die Haare.
Genau. Also die diese komische, aus. I don't know, was das ist.
Ich bin gerade aufgewacht.
Genau.
Und so, hab keinen Kamm oder keine Bürste.
So sieht Lolli aus. Ist am Boden gefallen und da hängen jetzt Haare dran. Ja. Also so, das habe ich noch nie verstanden. Das ist tatsächlich so traurig, wie das klingt und so oberflächlich, wie das ist. Das ist tatsächlich einer der Gründe, wieso ich mit dem Kerl irgendwie nicht so warm werde. Also wenn der einfach, keine Ahnung, sich eine Glatze schneiden würde oder irgendwas, also so einfach einen normalen Look machen würde, anstatt an diesem bisschen Haar, was er da so komisch, also irgendwie ungepflegt da oben drauf hängen hat, dann würde er vielleicht nämlich auch mehr wie ein Basketballer aussehen tatsächlich. Mhm. Aber so dieses Gesamtbild, klein, schmal und, ja, keine Ahnung, Halbfrisur, qualifiziert ihn auf jeden Fall hier für unseren Draft. Und deswegen ist mein zweiter Pick Trae Young. Krasser Baller, der nicht so aussieht.
Okay, sehr gut. Okay, dann picke ich jetzt auch meinen Point Guard. Mhm. Ich habe natürlich auch lange überlegt, wen ich da nehmen könnte. Da kamen sehr viele Spieler in Frage. Ich würde sogar sagen, Point Guard war die Position, wo ich am wenigsten Probleme hatte.
Same, ja.
Aber vielleicht die meisten Probleme, es divers zu halten.
Mhm.
Weil, gelinde gesagt, gab es halt sehr viele weiße Spieler, die nicht so aussehen, als könnten sie Basketballer sein.
100%.
Aber fast jeder, der irgendwie schwarz ist, sah eigentlich schon immer aus wie ein Basketballer.
Ja.
Außer vielleicht dieser Spieler.
Mhm.
Er ist einer von den Spielern, die halt recht klein waren.
Mhm.
Aber im Gegensatz zu den anderen war er auch noch dazu ziemlich schmal. Ja, also
den hatte ich auch auf der Liste, glaube ich. Den habe ich da jetzt nicht aufgeschrieben. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
Ja, also ich picke Earl Boykins.
Yes.
1,65 groß, 60 Kilo hat er gewogen, hat von 98 bis 2012 gespielt, unter anderem bei den Nuggets, und war einfach ein Wiesel, flinker Spieler, der praktisch natürlich in jedem Spiel mismatched war, also war immer im Hintertreffen körperlich, aber hat, also ich meine, der hat 14 Jahre NBA-Karriere hinter sich.
Voll, ja.
Also das ist ein Wunder
der
eigentlich.
War auch ein guter Scorer von der Bank.
War ein guter Scorer so von der Bank, hat einen guten Mitteldistanzwurf, ja. Hat auch, wenn er frei war an der Dreierlinie, den Dreier getroffen. Also er war auf jeden Fall erstaunlich gut, muss ich sagen. Für seine Körpergröße hätte man das nicht gedacht. Und das ist auch einer dieser Spieler, wenn du den auf der Straße triffst oder so und der hat einen Hoodie auf und läuft da einfach rum, dann würdest du denken, keine Ahnung, der könnte auch, weiß nicht, Skater sein oder sonst irgendwas. Ja. Aber nicht unbedingt professioneller Basketballspieler in der besten Basketballliga der Welt.
Ja.
Also deswegen, Earl Boykins ist mein Point Guard.
Ja. Hatte ich auch lange überlegt, weil, und das hast du ja auch gesagt mit dem Gewicht, der Unterschied, weil jeder sagt immer so Maxi Boggs, kleinster Spieler aller Zeiten.
Maxi Boggs war,
genau, der war halt eine Kiste gegen ihn.
Ja.
So, also das ist halt, das waren nochmal zwei komplett unterschiedliche Ligen eigentlich. Deswegen super erstaunlich und wie du sagst, 14 Jahre ist halt crazy.
Ja.
Mit 60 Kilo. So.
Ja.
Tough. Center hatte ich und Point Guard hatte ich. Das heißt, dann nehme ich als nächstes, glaube ich, ja gut, das ist natürlich so weiß, wie es nur geht, nehme ich einen Shooting Guard. Okay. Er hat, glaube ich, zwischen Shooting Guard und Small Forward hin und her gewechselt. Der fällt genau in diese Kategorie, die du vorher mit den Point Guards angesprochen hast. Vielleicht der vom Look her und vom Auftreten her, der Anti-Basketballer, den ich in meinem Leben gesehen habe. Vor allem, weil er in den 90ern sehr oft im DSF zu sehen war, bei den Utah Jazz, Jeff Hornacek.
Mhm. Okay.
Also den würde ich jetzt als Shooting Guard aufstellen. Also der war halt, also nichts an diesem Menschen hat für mich vor allem als Kind in irgendeiner Form ausgestrahlt, dass das ein Basketballspieler sein könnte. So, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, der war, glaube ich, schon so 1,95 oder so. Also das, das ist natürlich dann schon immer ein Faktor, wahrscheinlich, wenn so jemand dann in echt vor dir steht. Aber grundsätzlich allein die Frisur, das Gesicht, das Auftreten, wie man diesen Menschen wahrgenommen hat, dann seine Freiwurfroutine mit irgendwie Handkuss, oder? Er war der Streichler. Handkuss
war Jason Jackson?
Kidd. Genau.
Ach so. Jason Kidd
war, glaube ich,
und Mark Jackson war der diesen hier gemacht hat. Ja, okay.
Der sich so über die Wange gestrichen hat, war Jeff Hornacek so. Und das war halt dann für mich so, das war halt auch kein Baller. Das ist so der Faktor gewesen, wo ich als Kind oder Jugendlicher dann, den habe ich nicht gepackt. Das war so, ich habe die Utah Jazz sowieso nicht gepackt, aber der war so, den habe ich angeschaut und habe so gedacht, Alter, was ist das? So. Und er war aber halt ein guter Basketballer.
Ja, Frage ist, an dich.
Ja.
War John Stockton vom Aussehen her mehr Basketballer für dich?
Nee, also wenn du die jetzt beide nur da stehen siehst, genau, sind sie eigentlich ein und derselbe Schlag. Ja. Also so das absolute Traumduo in Sachen sieht nicht aus wie ein NBA-Spieler damals bei Utah. Aber Jeff Hornacek war noch so ein bisschen mehr, keine Ahnung, John Stockton hat noch irgendwie ein bisschen zumindest so ein drahtigeres Gesicht und so gehabt. Jeff Hornacek war noch so ein bisschen mehr, der sah aus wie so, der geht jeden Samstag brav in die Mormonenkirche, Sonntag brav in die Mormonenkirche und so, keine Ahnung, nee, der hatte einfach, der hat gar keinen Vibe an sich gehabt, was irgendwas mit Basketball zu tun haben hätte können, so.
Okay.
Deswegen Jeff Hornacek bei mir auf Shooting Guard.
Okay. Dann picke ich jetzt meinen Center.
Mhm.
Ich muss zugeben, der ist mir vor 5 Minuten eingefallen.
Mhm.
Den hatte ich eigentlich nicht auf dem Schirm, aber ich habe jetzt ein bisschen überlegt und ich muss sagen, ja. Also ich nehme jemanden, der hat unter anderem deutsche Nationalmannschaft gespielt und in der NBA.
Oh ja, okay.
Mhm. Ich glaube sogar, er hat mal eine Saison bei den Lakers gespielt. Ja.
Mhm.
Und ist aber eigentlich als LA Clipper bekannt, glaube ich.
Yes.
Und ich picke Chris Kaman.
Ja.
Ja. So ein Dude, der einfach, ich weiß nicht, ob es bei ihm auch die Haare sind oder auch einfach die fehlende Definition der Muskeln. Also der sah halt einfach, der war einfach in Anführungszeichen nur groß. Also der war jetzt, der sah nicht unglaublich stark aus oder kräftig aus. Der war für einen Center, weil okay, der war 2,13, aber er hatte sehr gute Basketball-Skills, also war auf jeden Fall ein guter Basketballer. Er war nicht einfach nur groß so, aber vom Aussehen her hätte man nicht gedacht, dass der Basketball spielt. Also, weiß nicht, ob man das immer unterscheiden kann, aber hätte mir einer gesagt, der ist professioneller Volleyballer, hätte ich das auch geglaubt. Mhm. Ja, der ist einfach riesig groß gewesen und ja, natürlich mit dieser Frisur, mit diesen langen Haaren, die gefühlt immer nass waren, egal ob er egal ob er gerade eingewechselt worden ist oder das Spiel jetzt gerade erst angefangen hat oder so, die Haare waren immer nass. Ja, das ist auf jeden Fall ein Spieler, von dem man nicht gedacht hätte, dass der Basketballer ist. Schon gar nicht in der NBA.
Nee, und also man weiß ja über ihn so ein bisschen was mit irgendwie, keine Ahnung, der war ja so ein Klischee Country Boy irgendwie, dass der dann so mit Jagd und keine Ahnung was für ein Zeug gemacht hat. Und so sah er halt auch aus. Aber zu 100%. Also das, wie du sagst, also er war klar, war der groß, aber du wärst jetzt im ersten Moment nicht drauf gekommen, dass der irgendwas mit diesem Ball anfangen kann, wenn du den siehst.
Er sah nicht sportlich aus. Das war's. Das war so einer, den siehst du im Supermarkt und denkst dir, boah, der ist aber groß. Aber du denkst nicht sofort, der ist Athlet.
Nee, der spielt bestimmt in der NBA. Das denkst du bei so jemandem, glaube ich, safe nicht. Nee. Okay. Ich bleibe in der aktuellen, oder ich komme wieder zurück in die aktuelle NBA. Davor waren es ja die 90er. Und ich muss sagen, ich habe es heute, also den hatte ich auch voll auf dem Zettel, habe heute nochmal gegoogelt, ob das auch wirklich so stimmt. Weil er hat einfach auch, und das ist für mich so eine der größten Sachen, ist dieses, und es war jetzt bei Chris Kaman ja ähnlich, dieses, wenn quasi die Muskeln fehlen, in Anführungszeichen, oder wenn die als Mensch nicht aussehen wie ein Profisportler. Ne? Weil theoretisch jeder, der groß ist, kann ja Basketball-Profi sein. Also vor allem, wenn du die 2,10 Meter-Grenze durchbrichst, hast du ja auch echt gute Chancen, irgendwo Profi zu sein. Der, den ich jetzt nehme, ist, ich glaube, 2,03 Meter müsste der sein. Spielt Small Forward und Power Forward. Deswegen, ich würde ihn als Power Forward nehmen. Und das ist mit dem wahrscheinlich von allen aktuellen Spielern mit dem coolsten Spitznamen Minivan. George Niang. Mhm. Und George Niang, Roleplayer, der auch so ein bisschen rumgereicht wird. Aber heute, als ich ihn nochmal gegoogelt habe, von dem gibt's halt so Media Day Fotos. Das ist die Definition von undefiniert. Also das ist wirklich, der ist so wie aus einem Guss. Da ist irgendwie, da siehst du keine Muskeln, gar nichts. Er steht auch so ein bisschen da mit Verlaub wie so ein vollgeschissener Strumpf. Also wirklich, der hat irgendwie, der strahlt gar nichts Athletisches aus. Und er spielt auch null athletisch. Und das finde ich auch immer wieder interessant. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sowas verurteile, aber ich finde es auch wirklich witzig, wenn jemand, ohne dass er so ausschaut und gleichzeitig ohne es auch wirklich zu sein, wie jetzt George Niang, schafft, seit Jahren in der NBA zu spielen und nicht End of Bench, sondern je nachdem, wenn einer verletzt ist, ist er sogar Starter so und sonst kommt er irgendwie als sechster, siebter Mann von der Bank und macht seinen Job einfach und das finde ich absolut verrückt und auch verrückt finde ich eben, wie so ein Minivan heißt, diese Story, wo er irgendwie in dem Interview sagt, er hatte quasi die Chance, einen Fastbreak-Dunk zu machen. Und das ist bei ihm jetzt nichts Normales, dass er da irgendwie Mords dankt. Und statt zu danken, ist er halt quasi voll abgesprungen und hat ihn aber nur so reinfallen lassen. Ja. So Safety first. Und in der Umkleide war dann so, Alter, was war da mit dir los? Wieso hast du das Ding nicht gedankt? Und Donovan Mitchell hat gesagt, ey, so eine Chance kriegst du ja nicht so oft. Und dann hat er gesagt, ja, aber es ist anders. Du bist ein Ferrari, aber ich bin nur ein Minivan. Ich muss erst ein paar Mal um den Block fahren, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Und genau, und deswegen ein Spieler, der quasi nie auf Fullspeed unterwegs ist, sondern immer nur im Minivan-Cruise-Modus. Und deswegen George Niang. Also da suche ich dann auch für die Bilder zum Einblenden genau so eins raus, wo man sich denkt, okay, das kann kein Profisportler sein, aber er ist einer.
Okay, sehr gut. Ja. Auf Shooting Guard nehme ich jetzt einen Spieler, wo ich ein bisschen weiter in die Zeit zurückreisen musste. Ich muss zugeben, ich habe nicht lange nach dem gesucht, beziehungsweise ich wusste, dass ich ihn nehmen will, weil er mir schon immer als jemand aufgefallen ist, der nicht aussieht wie ein Basketballer. Das ist eine Basketball-Legende. Und immer wenn die Highlights gezeigt worden sind, also zumindest das Gesicht, habe ich immer, muss ich zugeben, recht oberflächlich immer mir gesagt, was ist das denn für einer? Ja. Und dann siehst du halt die Highlights und dann siehst du, was der am Ball gemacht hat. Und das war erste Sahne. Und ich rede von Pistol Pete Maravich, der Zauberer unter den Basketballern. Der war einer der wahrscheinlich spektakulärsten auch Scorer in der NBA-Geschichte und sah halt aus wie ein Pornodarsteller aus den 70ern, so ein bisschen. Also mit seinem Schnurrbart und den langen
Pistol.
Mit seinem Schnurrbart und den langen Haaren und auch nicht großartig muskulös oder so. Der war einfach ein kleiner Spieler, der aber voll viele Tricks drauf hatte und halt am Ball gezaubert hat und immer wieder seine Mitspieler gut in Szene gesetzt hat, aber auch gut seine Gegner verarscht hat. Einfach mit den Moves. Also er war so ein bisschen der Jason Williams vor Jason Williams.
Genau. Also er hat eigentlich, ich habe den damals das erste Mal so wahrgenommen, nachdem ich das N1 Mixtape gesehen habe und habe dann gedacht, boah krass, da gab es so einen Typen vor x Jahren, der hat schon so ähnliche Sachen gemacht eigentlich. Also auch so, wie du sagst, der Zauberer, der hat irgendwie so einen komplett eigenen Style gehabt. Der hat so ganz wilde Pässe gespielt und so und also richtig krass. Kann ich nachvollziehen, diesen Pick.
Ja, und jetzt komme ich aber so ein bisschen ins Schleudern, deswegen bin ich froh, dass du jetzt dran bist, weil ich muss mir jetzt echt Gedanken
machen. Ja, da habe ich tatsächlich, also bei mir ist jetzt nur noch Small Forward übrig, da habe ich zwei aktuelle Spieler.
Small Forward und Six Man brauchst du noch, ne?
Ah ja, genau, Six Man, ja okay, stimmt, stimmt. Ah ja, dann Six Man ist ja dann easy, ist ja wie ein Joker quasi, genau. Small Forward, habe ich zwei Kandidaten, die sehr ähnlich irgendwie Sinn, finde ich. So vom, ja, von ihrem, von ihrer Aufgabe sind beides Roleplayer. Wie nehme ich da jetzt von den beiden? Nee, dann bleibe ich, also den, ich muss Joe Ingles nehmen. Ich muss Joe Ingles nehmen, weil das ist so, das ist, also auch hier, klar, der ist groß, ne? Also das ist so der einzige Punkt, wenn der an dir vorbeiläuft, dann denkst du halt, oh, der ist aber groß. Aber dieser Mensch von allen aktuellen Spielern würde ich behaupten, mit Abstand der am wenigsten aussehende wie ein Basketballprofi. Ja. Auch da, klar, er hatte Phasen, er sah ein bisschen fitter aus. Jetzt mittlerweile, er ist auch, ich glaube, 34 oder so, irgendwie 35. Fitnesszustand hat ein bisschen nachgelassen. Die Geheimratsecken und so wird immer mehr. Also er hat auch, er hat keinen Look in irgendeiner Form, dass du sagst, geil, das ist ein Basketballprofi. Also und auch da nochmal für alle, also jeder der genannten Spieler jetzt, egal wie der aussieht und was, das sind alles Basketballprofis und auch zu Recht. Und auch Joe Ingles ist natürlich Australien-Legende, also was der bei FIBA-Turnieren schon abgeliefert hat und bei Olympia und so. Und er ist halt einfach ein mieser Zocker. So, also der Typ weiß, was er tut. Der weiß, wie man den Ball in den Korb reinbringt. So, also ist ein krasser Shooter, hat eigene, hat so ein bisschen so eine eigene Art, sich zu bewegen. Erwischt dich manchmal so auf dem falschen Fuß und so. Also ist schon geil zuzuschauen und bei ihm halt auch diese Kombination, dass er eben aussieht wie der Hausmeister so und dann aber, wenn du ihm zu viel Platz lässt, dich wirklich bezahlen lässt. So und ja, also wie gesagt, die Mischung aus Körper, mittlerweile dann jetzt Alter, sein Gesicht, so wie er so daherkommt, sein ganzes Auftreten, null NBA-Appeal eigentlich, aber er ist zu Recht da, wo er ist, weil er ist halt einfach ein mieser Zocker.
Sehr gut.
Deswegen mein Small Forward.
Sehr gut. Gut, jetzt musste ich ein bisschen überlegen. Mein Small Forward hat Mitte 90er in der NBA angefangen, war bekannt dafür, dass er ein absoluter Powerplayer war und hätte mir jemand gesagt, dass der Running Back ist, hätte ich das auch geglaubt. Ich picke auf Small Forward einen Spieler, der einen der besten Spitznamen hatte, aber vielleicht nicht so bekannt ist unter den Leuten, die sich jetzt nicht intensiv mit Basketball befasst haben oder die keine Trading Cards gesammelt haben. Mhm. Ich hatte von dem tatsächlich viele Trading Cards. Und zwar picke ich The Big Nasty, Corliss Williamson.
Stark.
Einfach der Bowling Ball unter den Basketballern. Der hat dich halt überrollt. Das war Power pur. Der hatte nicht viel Game außer dem mit dem Rücken zum Korb und ackern, ackern, ackern. Also das war jetzt nicht irgendwie ein Werfer, schon gar nicht von der Drei-Punkt-Linie. Dribbeln hätte er auch lieber sein lassen sollen. Aber wenn du dem unterm Korb den Ball gibst, brauchst du ihn auch nicht mehr zurückerwarten, dann kannst du dich eigentlich umdrehen. Aber der hat halt gekämpft und der hat halt seinen Arsch eingesetzt, um Platz zu machen und hat den dann praktisch in die Reuse gestopft. Ja. Corliss the Big Nasty Williamson. Mein Small Forward. Leider ohne Wurf, aber ich hatte tatsächlich jetzt niemanden mehr, den ich auf Small Forward stellen konnte. Deswegen nehme ich einfach Corliss Williamson.
Ja, aber stark. Also ich meine, der hat bei den Kings damals vor allem hat er eine super Rolle gespielt und wie du sagst, halt nur über Power, weil der war ja auch so ein klassischer, der war ja total undersized.
Richtig, ja.
Also das ist so.
Ja.
Ja, stark. Ja, gut. Ist heute, glaube ich, noch im Coaching-Staff.
Ist er
bei den Kings sogar? Der ist auf jeden Fall irgendwo
Assistant
Coach. Ja.
Okay, das ist nice. Hätte ich nicht gedacht. Sehr gut.
Ja. Genau. Okay, cool. Also Starting Five ist komplett. Deswegen nehme ich jetzt, den habe ich mir von Anfang an als Sixth Man genommen, weil er, wie soll ich sagen, er eben nicht in diese klassische Definition oder in dieses Schema, was wir jetzt die ganze Zeit angewandt haben, so perfekt reinpasst, weil er sieht schon aus, auch, also geht in eine ähnliche Richtung wie das, was du jetzt gerade gesagt hast. Er sieht schon aus wie ein Profisportler, aber nicht wie ein NBA-Spieler, würde ich behaupten, weil er einfach unfassbar kompakt daherkommt. Und ich spreche von, ich weiß gar nicht, ob er noch aktiv ist, ich glaube mittlerweile nicht mehr, Point Guard, pure Power, ultra breite Schultern, Eric Bledsoe.
Oh,
Eric Bledsoe ist für mich der Prototyp eines Footballspielers. Mhm. Also der sieht überhaupt nicht aus wie ein NBA-Point Guard.
Ja.
Ist, also weil du gerade Running Back gesagt hast, genau das trifft auf ihn ja auch zu. Also der Kerl ist breit wie hoch, so ungefähr. War immer so, ja, also ich fand den irgendwie immer krass, weil er eben so aussah. Also und er war ja auch ein guter Basketballspieler. Also es war jetzt nicht so, dass der komplett grobschlächtig daherkam. Der war schnell, der konnte mit dem Ball umgehen. Er hat auch ein paar Jahre gehabt, wo er ganz gut gescored hat und so. Aber wenn du, also ich glaube, es ist ein Spieler oder ist ein Mensch, wenn der in Street Clothes quasi vor dir steht, wenn du den draußen siehst und du lässt Leute, die ihn nicht kennen, raten, welchen Sport der macht, wird Basketball nicht so oft genannt, weil er einfach mit seinem 1,85 Meter, 1,88 Meter oder was er war und der Breite eher wie ein Fußballspieler, sag ich jetzt schon. Fußballspieler wäre, glaube ich, nicht so, aber ein Footballspieler daherkommt. Deswegen also Eric Bledsoe, mein Sixth Man, weil einfach mehr Football als Basketball in ihm drin steckt.
Ja, sehr gut. Eric Bledsoe, sehr guter Pick.
Ja,
weil er, wie gesagt, einfach vom Körper her unglaublich
brutal.
Ja, also das war jemand, gegen den willst du nicht spielen, weil der bestraft dich halt. Also dieses sogenannte Punisher-Ding ist genau er, weil wenn du da nicht körperlich mithalten kannst, dann siehst du halt.
Also stell mal Trae Young gegen ihn zum Beispiel.
Ja,
dann kannst du vergessen.
Ja. Auch nicht gegen ihn stellen würde ich jetzt praktisch den Pick, den ich an sechste Stelle, also praktisch als meinen Sixth Man nehme. Ist ein Spieler, der körperlich wahrscheinlich überhaupt nicht ankommen würde gegen Eric Bledsoe. Aber ich pick ihn, weil er eine unglaubliche Sprungkraft hat und weil er auch nicht so aussieht wie ein Basketballer, beziehungsweise das auch damals eine Sensation war, als er in die Liga gekommen ist und praktisch rumgedankt hat wie so ein Verrückter. Und Spud Webb, nämlich als mein Sixth Man. 1,70 groß, 60 Kilo auch nur. Wahrscheinlich der überraschendste Slam-Dunk-Champion, NBA-Slam-Dunk-Champion aller Zeiten. Also mit dem hat gar keiner gerechnet, dass er das gewinnt, schon gar nicht gegen Michael Jordan und Dominic Wilkins. Ja, der ist einfach jemand, und der, dazu war er auch noch spindeldürr. Das gehört noch mit dazu. Es war auch keiner, der super kräftig war oder so, oder der so aussah, als könnte er hochspringen.
Nee,
der war einfach jemand, der, weiß nicht, wenn du den auf dem Freiplatz siehst und dann musst du deine Teams picken, ist das keiner, den du als erstes nehmen würdest.
Nee.
Der bleibt vielleicht ein paar Spieler da sitzen und dann sagst du, ja, okay, komm her. Und auf einmal dankt der über deinen Center drüber oder so, dann ist halt Schicht im Schacht und deswegen, ja, Spud Webb.
Guter Pick. Ich muss auch sagen, ich habe, also es gab ja immer wieder kleinere Spieler, die gedankt haben. Also Nate Robinson wahrscheinlich der populärste dann. Aber das sah immer anders aus als bei Spud Webb. Spud Webb hat irgendwie noch so eine, keine Ahnung, irgendwie so eine andere Form von springy zu sein. Also so, der hat nicht diesen, der hat irgendwie so einen ganz eigenen Bounce quasi. Ich fand immer, wenn ich mir da die Videos anschaue, das habe ich nie so ganz verstanden, wie der das so macht. Das ist echt so dieses so boing und dann macht er das halt schnell.
Ich glaube auch, dass er ziemlich große Hände hatte. Also ohne, dass ich das jetzt weiß, hundertprozentig, aber die Sachen, die er gemacht hat, teilweise siehst du eigentlich nur von Spielern, die ziemlich große Hände haben.
Ja,
weil,
musst du eigentlich.
Weil, ja, also du musst den Ball so packen können, um den mit einer Hand da reinzuhauen. Und für seine Körpergröße ist das dann schon enorm.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja. Glaub, da haben wir zwei solide Aufstellungen gemacht. Da können wir dann wieder mal abstimmen lassen. Also hier auch nochmal an alle. Folgt uns auf Instagram. Schaut am Tag, wenn diese Episode droppt, werden wir den Post dazu haben mit den beiden Aufstellungen, dass man da so abstimmen kann, wessen sechs Spieler denn gewinnen würden. Ob die jetzt in einem echten Matchup gewinnen würden oder quasi gewinnen in Sachen, wir sehen noch weniger aus als die anderen, als würden wir da in die NBA gehen. Das bei uns dann auf all_ball_pod auf Instagram. Nur an dieser Stelle schon mal der Hinweis. Am Ende gibt es eh noch mal den Hinweis, aber da wird bitte abgestimmt. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr da mitmacht.
Ja.
Genau.
Wir können noch so ein bisschen über ein paar Spieler sprechen, die wir jetzt nicht gepickt haben, die aber so die wir fast gepickt hätten, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich einen Spieler nehmen soll, von dem man sagen könnte, er sieht aus wie ein Prototyp-Basketballer, aber so wie er sich gegeben hat, der Style und so, es war einfach zu der Zeit unique. Das war einfach das erste Mal. Und zwar rede ich von Dennis Rodman. Der praktisch natürlich so gebaut ist wie der Prototyp-Basketballer, keine Frage. Aber dieses Tattoos all over body, ne, das gab's zu der Zeit nicht. Dieses jedes Spiel eine andere Haarfarbe war komplett auch was Neues in der NBA in den 90ern. Und überhaupt dieses gesamte Auftreten hat man damals nicht von Basketballern gekannt. Deswegen hätte ich ihn fast auch genommen, weil er praktisch neu definiert hat, womit man durchkommt oder womit man, wie man als Basketballer aussehen kann.
100%. Also vor allem, weil wir, also und das ist ja der Punkt bei dem, was wir sagen, natürlich auf dem Feld sehen im Endeffekt alle wie ein Basketballer aus, weil sie auch das Jersey anhaben und so weiter. Aber wir reden jetzt drüber, was wäre, wenn man diese Leute in Zivil auf der Straße sieht? Und in Zivil hieß ja bei Dennis Rodman in einem durchsichtigen Leopardenhemd mit Federboa und so. Und
auf Motorrad.
Auf Motorrad mit riesigen Ohrringen und keine Ahnung, Nasenringen und also lauter Sachen, die eben weggehen von dem vor allem zur damaligen Zeit bestehenden Bild eines Basketballprofis. Deswegen wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber wäre tatsächlich ein sehr guter Pick gewesen, weil das ist ja also die maximale, also ein kompletter Volltreffer, was dieses auf der Straße-Ding angeht.
Ja, also in meiner Recherche habe ich dann auch rausgefunden, dass er zum Beispiel bei den Detroit Pistons kein einziges Tattoo hatte. Der war komplett untätowiert und hat sich die nach und nach praktisch machen lassen während seiner Zeit in San Antonio. und ist dann halt komplett verrückt geworden, kurz bevor er nach Chicago getradet worden ist. Und dann kannte man ihn praktisch so. Und ist praktisch so in die Geschichte eingegangen, weil wenn du heutzutage irgendwie von Dennis Rodman sprichst und weiß nicht, im Fernsehen spricht man über ihn und es wird ein Bild eingeblendet, dann sind es die Chicago Bulls Zeiten.
Ja, safe. Ja, klar. Also ich habe auch noch ein paar Kandidaten, die so in diese Richtung gehen. Also den einen Namen habe ich gerade schon gedroppt, Nate Robinson. Das geht in eine ähnliche Richtung wie Eric Bledsoe. Der sieht auch aus wie ein Footballspieler. Also auch diese Kombination aus, ja, kompakt, nicht der Größte, also 1,72 auch oder was der nur war. Also wirklich einer der kleinsten Spieler bisher in der NBA. Aber ganz anders als Bud Webb, halt so ein richtiger Klotz. Mhm. Also so wirklich... war, glaube ich, auch, soweit ich weiß, ein guter Footballspieler in Highschool-Zeiten. Und ja, wie kann der auch kein guter Footballspieler sein, so wie er ausschaut? Der geht da voll in die Kategorie. Und tatsächlich wäre auch Zion Williamson an der Stelle exakt das Gleiche. Also auch da, wir haben ihn ja auch gesehen, klar ist der nicht klein, aber er ist auch nicht groß. Also er ist ja, also weiß nicht, was drin steht bei ihm, 1,98, glaube ich. Also ich bin 1,96, ja, das Gefühl, er ist so meine Größe. So. Und klar ist es nicht klein, aber bei ihm auch gepaart mit diesem Big Body tendenziell eher jemand, also fand ich auch damals sofort, als seine Highschool-Tapes so viral gegangen sind, dachte ich so, boah, der sieht ja gar nicht aus wie ein Basketballer. Mhm. Also selbst im Jersey. Ja. Und der geht für mich auch in diese Football-Richtung auf jeden Fall.
Okay. Ja. Ich hätte noch einen Spieler, der ebenfalls nicht aussieht wie ein Basketballer, der auch für die Lakers gespielt hat, auch Point Guard gespielt hat, und zwar Steve Blake.
Ja, auch ein guter Kandidat. Wenn der ein Poloshirt anhat.
Ja, wenn der ein Poloshirt anhat dann und irgendwie, keine Ahnung, vor so einem Autohaus steht, hätte ich auch gedacht, okay, der will mir jetzt ein Auto verkaufen.
Ja, safe.
Ne? Also recht zahm sieht er aus, ist recht lieb, obwohl er einer der bissigsten Spieler überhaupt in der NBA war. Und das ist einer, der tatsächlich nicht nur Basketballer war, er war auch ein Baller. Also wir haben ja schon mal so ein bisschen den kleinen feinen Unterschied versucht zu erklären zwischen Basketballer und Baller. Und er ist auf jeden Fall ein Baller. Ja. Der war so einer, der hat instinktiv Basketball gespielt. Nicht unbedingt so, wie man es ihm beigebracht hat, sondern das war irgendwie in seinem Blut. Das hast du sofort gesehen, wenn der einen Ball in der Hand hat, dass der das drin hat. Ne? Also Steve Blake war so einer, den hätte ich fast gepickt. Wen habe ich noch gehabt? Michael Cage hätte ich beinahe gepickt wegen den Haaren. Mhm. Der praktisch diese Jerry Curls gehabt hat. Also nicht nur Afro, sondern praktisch öliger, nasser Afro. Ja, also es war halt so wie von dieser eine Eddie Murphy Film, der Prinz von Zamunda, diese ganze Familie, diese Haare hat. Die hatte Michael Cage und das ist irgendwie ist mir das aufgefallen und da dachte ich mir, den nehme ich. Und natürlich, okay, Alex Caruso, das ist jetzt für mich so ein Beispiel, das ist einer, wo man sich so dran gewöhnt hat, wie der aussieht. Jetzt wird mittlerweile nicht mehr drüber gesprochen, ne, dass der nicht aussieht wie ein Basketballer, weil er sich auch so körperlich
so gemacht hat. Genau, ich wollte gerade sagen, der hat natürlich... gute Muskeln am Start und so. Das
bei aber als er damals von den Lakers praktisch in der Summer League Summer League gespielt hat und er wurde ja nicht gedraftet, dann haben sich alle über den lustig gemacht. Also das weiß ich noch, dass viele Leute gelacht haben, wen habt ihr denn da? Ja, habt ihr den irgendwie, keine Ahnung, aus dem Supermarkt geholt oder so? Weil er hat ja auch noch diese lichten Haare gehabt, also er hat noch versucht, eine richtige Frisur zu machen mit seinen wenigen Haaren, hatte aber praktisch diese Halbglatze. Ja. Und war noch lange nicht so durchtrainiert wie heute. Das sah also ganz anders aus, der Alex Caruso in seiner Rookie-Saison. Also ich werde jetzt auch ein Bild einblenden von dem, wie er aussah, praktisch in Jahr 1 und nicht wie er jetzt aussieht bei den Thunder. Das war ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Und natürlich sowas wie Brian Scalabrine kannst du immer mit reinnehmen. Das ist so der Prototyp von Dadbot und hat eigentlich vom Aussehen her nichts auf dem Basketballplatz verloren, hat aber überraschend gute Skills. Also ich habe letztens noch ein Video gesehen von ihm auf YouTube, wo er irgendeinen auf dem Freiplatz herausgefordert hat, der gesagt hat, ich möchte unbedingt mal einen NBA-Spieler schlagen oder so. Der hat keinen einzigen Punkt gemacht. Nee. Der Brian Scalabrine hat ihn einfach 11-0 nach Hause geschickt. Ja. Ja, weil, ja, das darf man nicht vergessen. Das sind immer noch NBA-Spieler.
Genau, wie ich es vorhin gesagt habe. Also wir reden jetzt so ein bisschen leicht schmunzeln, ja, teilweise fast abfällig über die so, aber das sind NBA-Spieler, die da alle zurecht sind. Und das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Ja, ja, also Brian Scalabrine ist da das Musterbeispiel, diese Scale Challenge oder wie er das genannt hat, wo er dann eben immer gegen irgendwelche so Internet-Trolls und so da antritt, die meinen, sie wären Wunder wie gut und der macht mit denen, was er will. So, das ist nur, weil einer dann halt in, keine Ahnung, in der NBA nur 5 Minuten spielt.
Ja.
Das sind 5 Minuten mehr, als jeder von uns da je gespielt hat. So.
Man und darf genau halt nicht, das genau. ist es halt. Man darf halt nicht vergessen, dass die NBA-Spieler, auch wenn sie nur auf der Bank sitzen oder wenig Spielzeit bekommen, ja, in den meisten Fällen die Besten ihrer Uni waren. Und genau, das heißt dann wiederum, dass sie die Besten ihrer Highschool waren, ja, die Besten ihrer Stadt, die Besten ihres Distrikts. Also das sind die Besten der Besten, die es ja in die NBA schaffen. Und das darf man, ja, wie du gerade schon gesagt hast, nicht unterschätzen. Ja. Und in dem Zuge möchte ich auch ein Video erwähnen, was ich tatsächlich jetzt von Kobe Bryant gesehen habe, letzte Woche, wo er auch von so einem recht talentierten Streetballer herausgefordert ist auf dem, es war nicht ein Freiplatz, es war in der Halle. Und der Typ war ungefähr, ich würde sagen, so 2'1, 2'3, also ein Stück größer als Kobe, ziemlich drahtig. Und er meinte, er kann Kobe Bryant schlagen. Und Kobe hat gesagt, auf gar keinen Fall. Und hat ihm 10 Punkte Vorsprung gegeben für 11-0. Also der Typ ging schon mit 10-0 in Führung, ohne den Ball in der Hand gehabt zu haben. Und Kobe hat ihn halt dann einfach 11-10 geschlagen. Er hat keinen einzigen Punkt gemacht. Der erste Ballbesitz hat er ihm sofort den Ball weggenommen und dann hat er kein einziges Mal den Ball in der Hand gehabt.
Ja.
Und das war kein schlechter Basketballer. Das war einfach ein junger Mann, talentiert, aber hatte halt eine große Klappe und dann hat ihn Kobe irgendwie ihn nach Hause geschickt dann.
Ja gut, aber ist halt auch dann noch so ein Besessener wie Kobe.
Ja, ja.
So, da ist der Stolz nochmal auf einem ganz anderen Level. Deswegen, ja, wundert mich nicht, dass es so ausgegangen ist. Genau, ja. Also ich habe noch ein paar so Namen, die genau auch da reinfallen in diese.
Ja, ja, wir können ja so einen Schnelldurchlauf machen.
Genau, weißer Point Guard, so Steve Nash, vor allem mit den langen Haaren damals, kommt doch kein Mensch drauf, dass der Basketballer ist und dann auch noch MVP zweifacher.
Oder mit seinen kurzen Haaren, ganz kurze Haare, Rookie Steve Nash, sah aus wie ein Surfer.
Mit den
blonden Spitzen.
Ja. Genau, und auch ein, der Spieler, der den All-Time-Assists-Rekord in einem Spiel noch hält und auch dann jahrelang jetzt gecoacht hat, Scott Skiles. Ist auch so, wenn ich da die alten Orlando-Bilder sehe und halt für mich dieses Pinstripe-Jersey und geil und bevor halt Penny da war, war es halt Scott Skiles und macht halt 30 Assists in einem Spiel, aber sieht halt aus, als ob er danach sein Trikot auszieht und wieder in so eine in der Bank hinterm Schreibtisch sitzt oder sowas und dir ein Sparkonto andrehen will oder weiß ich nicht was. Also super wild und der Faktor oder ein Faktor finde ich, also vor allem wenn man die Zeit so zurückdreht in die 80er, 90er oder noch weiter, da gab es einfach viele Spieler, die auch im Verhältnis zu den heutigen Spielern super alt daherkamen. Auch wenn die zu dem Zeitpunkt vielleicht 27 waren, sahen die halt aus wie 39.
Das Thema hatten wir schon,
Genau, und auch das ist ein großer Faktor. Da habe ich heute dann auch ein paar Kandidaten gehabt. So Kevin Willis oder so, ein unfassbar athletischer Typ. Aber er hat halt von Anfang bis Ende seiner Karriere einfach irgendwie alt ausgesehen, wie so ein Dad irgendwie einfach so. Und natürlich sieht der Kerl aus wie ein Basketballer, deswegen habe ich den ja auch nicht genommen. Der ist irgendwie 2'8, 2'10 so groß.
Komplett durchtrainiert. Unglaublich.
Ultra Muskeln gehabt. Ja. So, natürlich so ist
David
der Basketballer.
David Robinson-mäßig.
Genau, aber hat halt von der Aura, vom Auftreten, hätte er einfach wie so ein Sitcom-Dad oder so kam der daher. So crazy.
Ja.
Genau.
Ja. Ich hätte noch Detlef Schrempf. Also früher Detlef Schrempf, Indiana Pacers Detlef Schrempf.
Ja.
Hätte ich noch vorzuschlagen, weil er auch mit dieser mit dieser Crew-Cut-Frisur und also er einfach, also praktisch mit diesem Ivan Drago-Gesicht, also ja, so voll, ein bisschen, ja, bisschen schmal und komplett, ja, dürr eigentlich, also kein Gramm Fett, sah er aus wie, ich weiß nicht, wie jemand, der könnte auch Judo-Weltmeister sein oder so, aber jetzt, ja, nicht unbedingt Basketballprofi. Wen hätte ich noch? Matt Bonner ist auch so ein Typ, aber dann, ja, ist so die Frage, wenn du mir jetzt zwei Fotos schicken würdest, eins von Matt Bonner und eins von Brian Scalabrine, wüsste, ja, ich nicht 100%, okay, welcher ist, ja, also, ja, wenn ich jetzt die Trikots nicht sehen, ja, würde. Ja. Und du hast natürlich, und der schlägt jetzt praktisch genau auch in diese Dennis Rodman-Kerbe, wenn du den auf, mhm, der Straße siehst, würdest du nicht denken, dass der Basketball spielt, aber er wird schon auffallen, und zwar Chris, mhm, Anderson, the Birdman.
Ja, safe.
Ne?
Ja.
Und man könnte,
ja, vor allem dann jetzt später, nach der Karriere,
ja, die, ja, genau,
der so, mit diesem so Bart und, ja, ja, und irgendwie so ganz lange Haare und so, wie, fehlt nur, dass er so einen Monster-Chopper hat mit so einem riesigen Lenker und so.
Ja,
ja, 100%.
Ja, das ist auch so einer, ja, ja, der nicht.
Und aussieht, tatsächlich, also wen ich noch hatte, als das war meine zweite Wahl bei Center gewesen, der hat vor, wann hat er gespielt? 2010er, sowas. Center bei den Timberwolves hat auch eine echt gute Saison gehabt. Nikola Pekovic.
Hm, ja, der mit dem Ritter-Tattoo auf dem...
Alter, ja, diese Tattoos mit irgendwie Schwertern und,
ja, ja, so Mittelalter-Tattoos
und so. Und der auch, also keine Ahnung, wie groß war der? 2,8 oder so? Also, mhm, war, glaube ich, jetzt nicht der Riesen-Center, aber halt ultra breit, ja, und eigentlich unförmig, ja, also für einen, also so Metzger-mäßig. Also der sieht mehr aus, ich bin mir auch nicht sicher, ob der in irgend so ein, zwei Filmen so Mini-Gastrollen hatte, so, mhm, statistmäßig, so Mafia-Kontext irgendwie. So, ne? Weil, also da passt er ja perfekt rein, so, ja, irgendwie einer, der so im Hintergrund steht, als einer von den Schlägern oder, ja, so. Oder der so die Drecksarbeit macht, weil genau so sah der aus. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein netter Kerl, aber er sah nicht so nett aus, auf jeden Fall.
Ja, der war verrückt, ja,
ja,
ja. Ich überlege gerade, wir müssen irgendwann mal, müssen wir so draften, die besten Namen. Weil mir fällt jetzt gerade, weil du gerade Minnesota Timberwolves, ja, Center gesagt hast, fällt mir jemand ein, Cherokee Parks.
Yes. Ist auch so ein Kandidat, der in die Chris Anderson-Richtung geht.
Ja, ja. Cherokee Parks, auch einer der coolsten Namen ever. Also, ja, wenn ich von dem eine Karte gezogen habe, Trading Card gezogen habe, dann war ich eigentlich happy, weil,
ja,
Cherokee Parks drauf stand.
Ja.
Ja, also
von dem habe ich ein richtig gutes Bild, das kann ich auch posten.
Okay,
ja, das
ist sehr gut.
Ja.
Sehr, ja, gut.
Nice.
Ja, gut. Das war's soweit zum Thema Draft von, yes, NBA-Spielern, die nicht aussehen wie Basketballer. Wie, mhm, gesagt, mit einem zwinkernden Auge, nehmt es nicht so ernst. Bitte cancelt uns jetzt hier nicht.
Ja.
Es geht nicht darum, irgendwie oberflächlich zu sein oder zu definieren, ja, was jetzt ein Basketballer ist, sondern es geht halt einfach darum, dass viele von den Jungs neu definiert haben, wie einer aussehen kann, weil man,
ja,
nicht gedacht hätte, also jeder hat halt so eine Vorstellung gehabt und, ja, die haben halt diese Vorstellung komplett durchbrochen und das ist ja auch gut so. Deswegen freue ich mich eigentlich auch, wenn es solche Typen gibt und eigentlich haben wir momentan viel zu wenige davon und, ja, hoffentlich kommt mal wieder jemand, der so komplett aussieht wie so ein Alex Caruso in seiner ersten Saison.
Ja,
ne?
Ja, ja. Finde ich auch stark.
Ja. Gut. Das, okay, nächste Thema,
ja,
ist,
ja,
die Doku, mhm, Taurasi, die derzeit auf Amazon Prime läuft. Wir geben euch ja immer wieder mal so Filmtipps, Serientipps, Doku-Tipps und diese Doku ist jetzt seit ungefähr einer Woche draußen. Phil und ich haben uns die angeschaut, sind drei Teile, ungefähr 45 Minuten ungefähr.
Genau.
Ja. Über die, ja, man muss schon sagen, über den WNBA-Star Diana Taurasi,
ja,
und ihr gesamtes Leben. Und bevor wir jetzt irgendwie in die Details gehen, möchte ich nur ganz kurz sagen, das ist eine Doku, wie ich mir eine Sport-Doku vorstelle.
Gut. Ne?
Weil wir haben zusammen die Reebok-Doku gesehen, die Shaq-Reebok-Doku. Und da habe ich nach 20 Minuten gedacht, fuck, wie viele Teile gibt's davon? Wie lang sind die Teile? Muss ich mir das jetzt wirklich alles anschauen? Und von dieser Doku habe ich nicht genug kriegen können. Das war eine unglaublich starke Doku. Selbst wenn die nicht über Sport gegangen wäre, die war so gut gemacht. Ne? Also Hut ab an die Macher. Egal, ob man sich jetzt für Frauenbasketball interessiert oder nicht, ist die Doku super interessant. Also das ist eine Doku, die würde ich auch meiner Schwester empfehlen oder so. Weil einfach interessant erklärt wird, wer sie ist. Und sie ist so ein interessanter Typ, dass das wirklich sehenswert ist und was sie erlebt hat. Und sie hat halt Sachen erlebt, besonders im zweiten Teil der Doku. Das ist filmreif. Deswegen,
das ist crazy.
Deswegen, meine klare Empfehlung, schaut euch die Doku an. Die heißt Taurasi und läuft auf Amazon Prime. Und jetzt können wir ins Eingemachte gehen.
Ja, und auch an dieser Stelle, wir beide haben nicht darüber gesprochen vorher. Wir haben nur gesagt, okay, lasst es anschauen und dann im Podcast darüber reden. Und
du hast noch gesagt, du bist gespannt auf meine Meinung.
Genau, und ich bin gespannt auf deine Meinung, weil mir ging es ähnlich wie dir. Ich fand die dritte Folge die schwächste, würde ich sagen. Also weil die war so ein bisschen so, scheiße, wir haben eigentlich alles Krasse schon gemacht.
Richtig,
und dann war da war dann viel Recycling mit drin. Aber grundsätzlich, wie du sagst, war das so, die war auch super emotional. Also ich habe, natürlich kenne ich Diana Taurasi und natürlich habe ich so ein bisschen mitverfolgt, was die da gemacht hat. Aber, und das wird auch in der Doku ja thematisiert, die Plattform Instagram und andere Social-Media-Portale, die gab es ja zu der Zeit, wo sie komplett zerrissen hat, waren die nicht auf dem Level. Also das heißt, du hast es nicht alles so präsent mitkonsumiert quasi. Was im Nachgang sehr schade ist, weil was da gezeigt wird und wie die ist, wie sie selber, wie die wirkt, wie die in den, und das ist ja bei so einer Doku ganz wichtig, wie sie in diesen Momenten wirkt, wenn sie alleine vor der Kamera sitzt. Und da ist die einfach überkrass. Also da finde ich die, da hat die bei mir gepunktet ohne Ende. Also das war einfach, also keine Ahnung, ich bin nicht in der Lage wirklich zu sagen, wer ist WNBA GOAT, weil ich, wie gesagt, da zu viel damals nicht zu eng eng genug verfolgt habe. Aber wenn jemand mir sagt, die ist es, und wenn ich mir diese Doku anschaue, dann glaube ich das sofort.
Ja.
Weil alles, was man da sieht, ist einfach, das ist wie wenn man eine Kobe-Doku anschaut oder so. Das ist komplett, diese Frau ist komplett besessen von Basketball. Also war oder gewesen. Sie hat ja jetzt mittlerweile aufgehört, aber unfassbar. Also so die Definition von, keine Ahnung, Eat, Sleep and Breathe Basketball, das ist komplett diese, also das ist Wahnsinn.
Also
Wahnsinn.
Ich muss zugeben, ich war ein recht unbeschriebenes Blatt, was Diana Taurasi angeht. Ich kannte natürlich ihre Leistungen auf dem Court und ich wusste, dass sie eine hervorragende WNBA-Spielerin war und auch große Dienste für Team USA geleistet hat.
Ja.
Also ich kannte ihre On-Court-Leistungen, aber was sie jetzt für ein Mensch war, null. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Diana Taurasi-Interview gesehen und wusste auch nicht, wie sie drauf ist. Ne? Ist sie locker? Macht sie Witze? Klopft sie Sprüche? Labert sie nur viel, ohne eigentlich viel zu sagen? Wie zum Beispiel Shaq leider in der letzten Doku, die wir gesehen haben. Ne? Sondern was ist sie für ein Mensch? Also ich wusste, dass sie aus Los Angeles kommt und sie hat ja auch gesprochen auf der Kobe Trauerfeier.
Ja.
Ne? Und sie hat bei UConn gespielt. Das war so ziemlich alles, was ich wusste. Und jetzt so, muss ich sagen, nach der Doku bin ich ein richtiger Fan von ihr. Also nicht nur von ihr als Spielerin, weil ich sie ja leider jetzt nicht mehr verfolgen kann, was übrigens sehr schade ist, finde ich, dass wir leider niemals Peak Taurasi gegen Peak Clark, Peak Bückers sehen werden, weil das würde mich so sehr interessieren, wie sie sich da schlagen würde. Das ist so leider, wie wir niemals Peak Jordan gegen Peak Kobe gegen Peak LeBron gesehen haben.
Genau.
Das ist so ein Ding. Aber auch, wie sie sich gibt und großer Shoutout an ihre Eltern. Also ich weiß nicht, wann ich in der Doku schon mal so sympathische Eltern gesehen habe, die einfach auf ihrer Couch sitzen, auf Spanisch reden und immer noch irgendwie so alle Emotionen durchleben von den Erinnerungen, wie Diana Taurasi als Zwölfjährige war und so. Und wie sie das so alles erzählen. Und er hat sie dann zum Practice gefahren und dann sitzen sie auf der Tribüne und die Schwester auch. Also es ist einfach eine Basketballfamilie durch und durch. Und einfach eine schöne Doku fürs Herz. Aber ich muss auch sagen, sehr überraschend für mich, besonders das zweite Kapitel, wo es um ihre Karriere in Russland geht. Weil sie beginnt ja damit zu erzählen, wie sehr sie es eigentlich gehasst hat. Ne? Ja. Dahin zu fahren, dass sie das überhaupt machen muss. Keiner spricht die Sprache, die ganzen Umstände. Das war einfach alles scheiße, mehr oder weniger. Und dann am Ende sagt sie, das waren die besten 4 Jahre ihrer Karriere und das würde sie gegen nichts auf der Welt eintauschen. Und auch wie für mich praktisch dieser Wandel kam zwischen, dieser Besitzer wurde gezeigt und das typische Bild, was man natürlich von russischen Oligarchen hat, ist dann zunächst erstmal negativ. Ja. Und dann checkst du so ein bisschen, egal womit er jetzt sein Geld verdient hat oder was was das für ein Typ war, der hat Frauenbasketball geliebt, hat Frauenbasketball gepusht, hat seine Spielerinnen alle geliebt, also das waren alles wie seine Töchter. Und dass die dann am Schluss die letzte Saison umsonst alle gespielt haben, um ihn zu ehren, da habe ich Gänsehaut bekommen.
Ja, es war extrem emotional und vor allem, wie du sagst, also auch dieser Wandel, also dieses, dass es eben, also mit diesem Zitat erst eingestiegen wird, WNBA, cool, wir sind irgendwie die Stars, aber wir werden nicht so bezahlt. Ich bin eine der 5 besten Basketballerinnen auf der Welt.
Und der Hausmeister
und, kriegt mehr. Das Hausmeistergehalt nicht mal. Ja. So. Und muss jetzt um den halben Planeten fliegen, um in fucking Russland, also nicht mal, nicht irgendwo, sondern einfach in scheiß Russland, wo ein paar eigene Gesetze gelten, so ungefähr. Da muss ich jetzt spielen, wo ich immer nicht so ganz weiß, klappt es überhaupt mit der Einreise, werde ich da irgendwie verknackt, dies, das, ich verstehe die Sprache nicht und alles. Und dann entwickelt sich das so, dass dort in Russland und, also verstehe mich nicht falsch, es sah auch aus wie in Russland im Verhältnis zur WNBA, also die Hallen waren jetzt nicht die geilsten und so und alles so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber es war halt einfach Geld da. Also sie hat ja gesagt, das war das 40-fache an Gehalt oder so, was sie da verdient haben. Ja. Also sie haben, also nicht nur sie, da waren ja das Who is Who des Weltbasketballs.
Ja, genau, das ist das Lustige.
Komplett,
dass sie nicht allein da waren, sondern alle waren da.
Wie ein All-Star-Game war das dann, war das Finale der russischen Liga. Irgendwie sie in Moskau und die anderen in Jekaterinburg oder was. Und dann die Starting Fives waren nur die Besten der Besten. Sie mit Sue Bird und gegen Cappy Pondexter und irgendwie Tina Thompson war die Center-Spielerin. Also nur die Top-Leute, weil diese Spielerinnen, und das muss man sich dann halt schon mal reinziehen, weil diese Spielerinnen das gebraucht haben, um quasi 7-stellig verdienen zu können.
Ja.
Was halt völlig absurd ist, aber da, du hast ja gerade gesagt, man weiß ja nicht, wo das Geld herkam, aber es gab da auch keine definitive Antwort drauf, aber es ist, war schon alles ein bisschen schwindlig, aber war halt, also da waren Sachen dabei, ich konnte es nicht fassen.
Ja, auch die 15.000 Euro, die sie einfach mal zugesteckt bekommen hat, um shoppen zu gehen in Paris. Dann verliert sie die und dann bekommt sie halt neue 15.000 Euro. Ja. Einfach so bar Cash in die Tasche gesteckt.
Also ich fand, das waren auch wilde Szenen, wie der Dude halt immer so auf dem Spielfeld mit Bargeld. Und die einfach immer so, hey, du bist die Spielerin der Partie oder sowas und drückt dir einfach 1.000 Dollar in die Hand.
Das ist tatsächlich etwas, was ich an der Doku so geliebt habe, dass die all die Sachen gezeigt hat. Die haben nicht nur darüber geredet, sondern das Footage, Original-Footage, egal ob das jetzt von Taurasi in der Highschool war oder weiß ich, wie sie im Driveway gespielt hat von den Eltern oder halt in Russland von dem Oligarchentyp, das war alles echt. Ne, ja. Das war schon irgendwie Zeug, das so richtig behind the scenes war. Und du hast tatsächlich was gelernt von dieser Doku, finde ich. Also du hast genau die geschaut und weißt einfach jetzt viel mehr Bescheid über, was damals in Russland passiert ist, wie Spielerinnen da behandelt worden sind, weil das hörst du halt immer nur. Ne? Also ich wusste natürlich, dass Spielerinnen, die nach Russland gehen, viel mehr da verdienen und besser behandelt werden oder wie auch immer, aber du siehst halt nicht wirklich Footage. Du siehst nicht, wer das ist.
Besser behandelt werden, wusste ich jetzt eigentlich nicht. Also ich bin ja, also es war ja immer das so, wieso spielen die jetzt in Russland? Nur weil die da Geld verdienen? So, und jetzt hat man so gesehen, okay, klar war Geld erstmal der erste Faktor, logisch, weil wenn du so denkst, ich bin die Beste meiner Zunft, so, ich bin die Spielerin und hab aber, krieg $42,000 im Jahr dafür oder so, das ist ja lächerlich, so. Mhm. Und natürlich ist das der Lockruf, aber dass das dann tatsächlich so ist, also vor allem bei dieser Mannschaft, wo sie da eben gespielt hat, Spartak Moskau oder was, das hat einiges verändert für mich, weil das ist ja eine komplett neue Wahrnehmung jetzt, weil du siehst ja dann eben, aha, klar ist es zwar in Russland, in diesem Land, das irgendwie noch 20 Jahre hinten dran ist und so, und aber sie wurden gut behandelt und sie hatten alle Möglichkeiten, ne? Also wie du sagst, der Start war so ein bisschen holperig, aber dann mit auch ihrem Input und so ist es halt gewachsen und dann Euroleague und alles, also das waren ja lauter Faktoren, die dann das alles zum Besseren verändert haben. Und dann kommst du halt zurück, spielst wieder in der WNBA und hast eigentlich die gleiche Scheiße wie vorher und darfst aber, also kannst dann froh sein, dass es eben so einen schwindligen Oligarchen-Dude in Russland gibt, der mit Geld um sich schmeißt, weil sonst hättest du deine Eltern, die ihr ganzes Leben nach deiner Basketballkarriere ausgerichtet haben, hättest du denen kein kleines Häuschen und ein Auto kaufen können oder so. Weil du ja nicht mal dir selber ein kleines Häuschen und ein Auto leisten hättest können. Ja. Das fand ich schon absolut verrückt. Also, dass das einfach irgendwie so widersprüchlich ist. Es sind so zwei Welten. Du, in der glamourösen WNBA kriegst du nichts und in der leicht schäbig daherkommenden russischen Liga wirst du Millionärin. Ja. So. Ja. Dann gehst du wieder in die Glamour-Welt zurück, wo du wieder nichts mehr hast und so. Das ist krass. Und dass du halt wirklich auch 8 Monate in Russland bist dann.
Genau, das war's. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass es so lange ist, ne? Also 8 Monate. Das ist in einer Umgebung, wo keiner deine Sprache spricht, beziehungsweise wo du nichts verstehst, wo du ganze Zeit, das erzählst du ja auch, praktisch abgeholt wirst und dir gesagt wird, du musst dann und dann da sein und dann kommt jemand mit und bringt dich dahin oder so. Du kannst ja eigentlich nichts selber machen, weil du so auf andere Leute angewiesen bist. Das ist ein anderer Planet. Ne? Das ist komplett unvorstellbar. Und ich verstehe jetzt aber, warum das Spieler oder Spielerinnen gemacht haben, weil so wie du war ich jahrelang so ein bisschen mit der Einstellung, was machen die in Russland? Warum Russland?
Genau.
Ja, ne? Warum nicht? Dann geh halt in die Türkei. Da kannst du auch gut Geld verdienen. Ne? Aber Russland war für mich so Sibirien-mäßig.
Genau.
Und gut, aber jetzt, nachdem ich die Doku gesehen habe, verstehe ich das ein Stück weit. Also auch, wo sie die Frau gezeigt haben von dem Oligarchen, der ehemaliger Point Guard der russischen Nationalmannschaft war.
Yes.
Und wie sie praktisch das Team nach seinem Tod geerbt hat. Wir haben noch gar nicht über den Tod gesprochen. Der Typ, weil wir gerade davon gesprochen haben, wir wissen nicht, wo das Geld herkam. Der wird jetzt kein Zeitungsverkäufer gewesen sein, wenn der mit 18 Schüssen an der Ampel in seinem Luxuswagen erschossen wird. Seine Frau hat ja praktisch das Team geerbt und wusste nicht, wie sie die Rechnung bezahlen soll. Und dann haben alle Spielerinnen gesagt, wir spielen umsonst. Und so hat sie es praktisch geschafft, da heil durchzukommen. Eine hervorragende Doku. Also,
ja, voll. Und zementiert absolut diesen GOAT-Status, den Diana Taurasi hat, weil, wie gesagt, und das ist für mich bei solchen Dokus immer sehr, sehr wichtig, wie sind diese Interviewmomente? Wie echt wirkt derjenige? Wie konstruiert wirkt das alles? Und da muss ich sagen, alle Beteiligten kamen so rüber. Also ich habe jedem abgenommen, dass sie so natürlich wie möglich das gerade machen.
Weißt du, was der Moment war, wo ich wusste, das ist eine gute Doku, direkt am Anfang, als sie dem Kameramann die Flasche zugeworfen hat?
Ja, genau.
Das war schon. Es war Minute eins und die Kamera läuft und sie hat noch ihre Wasserflasche in der Hand, ihre Plastikflasche und wusste nicht, wohin, wo soll ich die jetzt hin tun? Und sie wirft es einfach dem Kameramann zu und es ist einfach so ein cooler Exchange von wegen, hey, gut gefangen für den Kameramann. Und du siehst sie so lächeln oder so. Das war einfach natürlich, das ist einfach eine Situation, die probst du nicht, das ist aber einfach spontan, das ist irgendwie cool. Ja. Und also es war auf jeden Fall so ein, das ist ja für mich immer so der Gradmesser für gute Dokus, es ist so 30 for 30 Level.
Ja, also auf jeden Fall.
Das ist so eine Doku, die hat es auf jeden Fall für mich geschafft, in dieses absolute Oberlevel von Sportdokus ranzukommen, wo jetzt zum Beispiel auch, weiß nicht, Once Brothers oder so drin ist.
Yes.
Oder One Moment oder One Shining Moment, wie hieß die Doku nochmal? Die Orlando Magic Doku?
Nee, A Magic Moment.
A Magic Moment.
Ja, genau.
One Shining Moment ist das Lied, was sie immer zur NCAA spielen. Aber wie gesagt, Schnitt, Musik, Flashbacks, die Interviewpartner, die sie rausgekramt haben von damals, die O-Töne von damals, das Timing der Inserts, also wenn sie dann irgendwie was eingeblendet haben, war das immer genau passend. Das war einfach auch die Recherche, muss ich sagen, weil sie hätten jetzt nicht das Russland-Zeug alles zeigen müssen. Sie hätten auch einfach drüber reden können, dann war sie in Russland und dann dies und das passiert.
Aber das war wichtig. Also es war
das war voll wichtig. Aber
ausschlaggebend dafür, dass das jetzt so gut ist.
Ja, aber genau. Aber nicht jede Doku schafft es, dann auch tatsächlich dieses Footage zu bekommen. Das war halt Sachen, wo ich mir dachte, Alter, die zeigen das jetzt echt. Also die haben halt den Toten auf dem Rücksitz gezeigt, mehr oder weniger.
Ja.
Und das war so, wow, okay. Ne? Und ja, wie bei dir war es bei mir dann auch so, dass der dritte Teil, nachdem sie dann zurück war in den USA, hat es dann so langsam abgenommen, was so, es war nicht mehr so interessant.
Genau, einfach. Es war mehr so, das spannend. Muss jetzt noch gezeigt werden, weil natürlich müssen wir, brauchen wir das komplette Bild.
Kontrovers war natürlich dann noch praktisch, dass sie im Finale der Olympischen Spiele keine einzige Minute gespielt hat.
Ja.
Das war also und gegen die Franzosen.
Genau, und das hat sie aber und deswegen auch Kobe und so. Ich glaube, das wäre genau das Gleiche bei ihm gewesen.
Mhm.
Diese Aussage, 6 Goldmedaillen bei Olympia, naja, für mich sind es eigentlich nur 5.
Ja.
So ungefähr. Also irgend so eine Aussage hat sie ja noch getätigt.
Ja, genau.
Also die kann ich eigentlich nicht mitzählen, weil
richtig,
bin ja nicht mal eingewechselt worden. Und muss man auch sagen, finde ich, also das fand ich auch gut, dass auch auch die aktuellen Sachen, wie jetzt eben Olympia oder dann Caitlin Clark, da wurde ja auch so ein bisschen Bezug noch genommen, dass es doch recht offen auch angesprochen wurde. Also, dass sie jetzt nicht da sagt so, ja, aber scheiß drauf, wir haben Gold geholt und mein Gott, ich bin halt die, ich bin über 40. Ja, es passt schon. Nee, sie hat so gesagt, hey, das wäre eigentlich der Moment gewesen, wo es mich gebraucht hätte, weil im Team war nur Chaos und ich bin die mit der meisten Erfahrung, die Leaderin und er hätte es mich halt mal 5 Minuten gebracht.
Stell dir mal vor, die hätten es verloren
und
Taurasi hätte keine einzige Minute gespielt, also der hätte sie zu Recht was sagen können.
Ja und gut, wegen, war ja knapp, ne?
Ja, also war sehr knapp.
Mit einem Punkt gewonnen.
Ja, und dann auch noch nur, weil es kein Dreier war und sie auf der Linie mehr oder weniger stand.
Ja.
Was mir noch aufgefallen ist, dass natürlich Sue Bird als Mitspielerin bei Spartak Moskau sehr viel gesagt hat und das kann man sich nicht vorstellen, wenn man sich vielleicht nicht so auskennt. Aber Sue Bird, wenn mir jemand sagen würde, dass nicht für ihn die Taurasi der Goat ist, sondern Sue Bird, hätte ich da auch kein Problem mit. Ne?
Ja.
Weil das ist jemand, der so auf demselben Level war und jemand, der dann so viel Gutes über seine Mitspielerin sagt und nur lobt und praktisch auch sagt, dass sie nur so gut geworden ist, weil sie auch mit ihr zusammengespielt hat, fand ich dann auch irgendwie bemerkenswert.
Ja, also Sue Bird ist crazy. Ist vielleicht die charismatischste Spielerin, die ich je gesehen habe. Also so also ihr Auftreten, ihre Art, krass. Also die hat auch, allein das ist ja dieses Goat-mäßige bei ihr, dass du halt, also sie kommt einfach daher und du merkst sofort, okay.
Ja.
So, also die lässt keinen Zweifel offen, da ist einfach, also wie sie daherkommt, wie sie sich selbst gibt, ihre Ausstrahlung und dann natürlich die On-Court-Leistungen, logisch, sie hat ja irgendwie, also vor allem, Also sie hat ja jetzt nicht so viel gescored wie Taurasi, sondern war ja mehr bei Assists ganz vorne mit dabei und so. Aber ja auch so vielleicht bester Point Guard in der WNBA-Geschichte und so. Und also die Kombi, und das sieht man ja auch, sie haben ja zusammen Podcasts und weiß ich nicht was alles und so. Das ist ja so BFF-mäßig und das finde ich, das hat man gemerkt und das ist auch was so richtig Schönes, wenn man das so in so einer Sportlerkarriere hat.
Ja. Ein lustiger Moment war noch, als sie so ein bisschen gezeigt haben, wie tough Taurasi auf dem Court ist. Und dann war diese Szene mit Kelsey Plum, wo Kelsey Plum halt gefoult wird und sie dann im Interview dann irgendwie sagt hinterher, die ist ein Arschloch. Da fand ich Taurasi so richtig sympathisch. Weil das war tatsächlich jemand, der hat sich nichts gefallen lassen. Also sie hat sich nichts gefallen lassen auf dem Court. Ist gegen Schiedsrichter genauso wie gegen Gegenspieler losgegangen. Also es war irgendwie, muss sagen, das hat mich schon ziemlich viel an Kobe erinnert. Also praktisch dieser Biss, ne, dieses nicht loslassen können, ne? Weil sie wird ja auch später irgendwie gesagt, was machst du jetzt in deinem Leben? Weil, wie sieht's mit Hobbys aus? Und sie sagte, du, ich habe 35 Jahre lang nur das gemacht, ich habe keine Hobbys. Ne?
Ja.
Die muss sie erst finden. Sie weiß nicht, was sie interessiert oder was sie neben Sport oder neben Basketball noch interessiert, weil sie hat nie was anderes gemacht. Ne? Also,
Nee, also Vollblut-Basketballerin durch und durch, also wirklich von mir ganz, ganz, ganz klare Empfehlung.
Ja. Ja.
100%.
Yes.
Also da sind wir uns diesmal einig. Da brauchen wir nicht mehr zurückrudern. Wir haben alle drei Folgen geguckt.
Wir haben alle drei Folgen geguckt.
Ist
und
top.
Können auf jeden Fall die Empfehlung geben.
Schaut
euch das an. Wie gesagt, Taurasi auf Amazon Prime.
Yes.
Schaut euch an. So, wir sind, hast du noch was?
Aber an der Stelle, da kommt mir gerade noch was, Doku und Doku-Tipp, ohne es gesehen zu haben.
Oh.
Es ist 45 Minuten lang nur. Wir nehmen ja jetzt gerade am Freitag auf, am Sonntag um 17.15 Uhr wird es ausgestrahlt im ZDF. Mhm. Ist, glaube ich, jetzt auch schon, also wenn die Aufnahme droppt sowieso, in der ZDF-Mediathek verfügbar.
Oh.
Könige der Sammelkarten heißt es, glaube ich. Und es geht um unsere guten Kumpels, in allererster Linie um den Kiki und auch um den Ivan und das ganze Trading Card Game, die B-Brothers, die absolute, also wir reden gerade von Goats in der WNBA, also die auf Goat-Level Karten sammeln in Deutschland oder Europa.
Folge 1 und 2 des
Allball-Podcasts. Genau, Folge 1 und 2, die wir jemals aufgenommen haben. Absolute Klassiker mittlerweile, zeitlos. Und die beiden wurden in den letzten Jahren öfter mal begleitet von Kamerateams. Es war immer so ein Hin und Her und jetzt ist es endlich soweit. Und eine 45-minütige Sportstudio-Doku ist es dann quasi. Und der absolute Überking der Sammelkarten, Kiki, spielt quasi die Hauptrolle. Aber ich denke, so vom Trailer würde ich sagen, es geht insgesamt um Trading Cards, Kiki, Ivan, B-Brothers. Und das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Deswegen an der Stelle großer Tipp, kann nur gut werden.
Ja.
Also das kann nur gut werden, weil bei den beiden Die sind so einmalig bei den beiden. Das kann nur. Das ist wahrscheinlich zum Scheißen komisch wieder. Das wird richtig gut, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich mir auch rot angestrichen im Kalender. Beziehungsweise jetzt, wo du sagst, dass die auch jetzt schon in der Mediathek verfügbar ist, schaue es mir vielleicht sogar heute Abend an.
Yes.
Je nachdem, ob ich mich irgendwie abregen muss, je nachdem, was die deutsche Nationalmannschaft veranstaltet hat, weil wir haben es gerade gesagt,
Halbzeit,
also die erste Halbzeit gegen die Türkei sah nicht so gut aus und wir haben jetzt natürlich nicht weitergeschaut, weil wir aufnehmen, aber ich schaue mir gleich das Ergebnis an und je nachdem, wie es da ausgegangen ist, schaue ich mir danach die Doku vom Kiki und Ivan an.
Yes, ja, das ist doch ein guter Plan.
Sehr gut. Gut, das war's für diese Episode. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören und Zuschauen. Bitte liked, abonniert und kommentiert. Und wie immer sind wir auch auf Instagram und TikTok zu haben und auf YouTube. Natürlich auf Spotify und auf Apple Podcasts und eigentlich überall, wo man Podcasts hören kann, sind wir vertreten. Bitte nicht nur zuhören, sondern auch abonnieren. Das hilft uns sehr. Und wir hören uns an dieser Stelle. Wir versuchen natürlich übrigens sowohl Kiki als auch Ivan und vielleicht sogar im besten Fall zusammen wieder in unseren Podcast zu bekommen. Wir arbeiten dran. Aber bis dahin hören wir uns.
Basis ist gelegt.
Genau, wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder. Und wir sind raus. Ciao.
Peace.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Reloaded.